Heute fahren wir fort mit unserem Thema Erwählung und Berufung. Nachdem wir gestern die ersten drei Aspekte betrachtet haben, wollen wir heute Nachmittag mit den nächsten weitermachen und dazu lesen wir im Buch Josua das nächste, was zu dem Thema Erwählung in der Bibel zu finden ist. Und zwar haben wir dazu zwei Stellen im Kapitel 24. Vielleicht gibt es jemanden, der das gleich weiß, was das ist. Nee, mit dem Engel, das war gleich am Anfang, nicht am Ende des Buches. Wir haben ja in der Jugendwoche mal das Buch Josua durchstudiert. Ganz berühmt ist ein Vers, der in ganz vielen Häusern, christlichen Häusern, über der Tür hängt. Und wie geht der Vers los? Genau, erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Das steht einmal im Vers 15. Und es steht nochmal im selben Kapitel. Wer findet das raus? Also, natürlich steht es im Vers 18 nochmal, wo es um das Dienen geht, aber die Frage der Erwählung, ich lese das nochmal, Vers 25, dann, Entschuldigung, Vers 22, also nochmal, Josua 24, Vers 15, ich lese den Vers vor, wenn es übel ist in euren Augen, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, ob den Göttern, welchen eure Väter gedient haben, die jenseits des Stromes wohnten, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr jetzt wohnt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und im Vers 22, da sprach Josua zu dem Volk, ihr seid Zeugen gegen euch selbst, dass ihr euch den Herrn erwählt habt, um ihm zu dienen. Und sie sprachen, wir sind Zeugen. Er antwortet, so tut nun die fremden Götter hinweg, die in eurer Mitte sind, und neigt euer Herz zum Herrn, dem Gott Israels. Und das Volk sprach zu Josua, dem Herrn, unserem Gott, wollen wir dienen und auf seine Stimme hören. Und wir haben das hier im Vers 24, wie im Vers 15, im Vers 18. Und da haben wir dieses Spezifikum der Verdoppelung. Das ist ja die Methode, wie man im alten Orient und teilweise auch heute noch eine Sache bestätigt. Nicht, dass man sie durch ein Adjektiv verstärkt, dass man eben sagt, ich will das wirklich machen, sondern ich will es machen, ich will es machen. So wie Jesus zum Beispiel sagt, wahrlich, wahrlich. Das ist die Methode einer Verstärkung und das hat die Bedeutung eines zweiten Zeugen. Und deswegen sagt er, ihr seid heute selbst Zeugen gegen euch, indem sie das, was sie einmal aussprechen, nämlich Gott zu wählen und zu wählen, ihm zu dienen, noch ein zweites Mal wiederholen, damit sehen sie sich selber zum Zeugen. Und deswegen sind wir hier an einem Punkt, der für jeden bedeutsam ist. Was wir wiederholen, gilt. Und das ist ein Grund, warum viele Leute einfach nicht mit ihrem Leben zurechtkommen. Die reden mal was Schlechtes. Und wenn man sie damit konfrontiert, korrigieren sie das nicht etwa, sondern sie bestätigen das. Sie reden immer und immer wieder dasselbe Schlechte. Und damit werden sie Zeugen gegen sich selber. Und wir sind ja auch im Rahmen dieser therapeutischen Arbeit immer wieder dabei, unseren Gästen diese Ernsthaftigkeit des Redens bewusst zu machen und darauf zu bestehen, dass böses Reden, wenn es schon vorkommt, nicht auch noch bestätigt werden darf. Wer daran festhält, dem kann man nicht helfen. Den kannst du durch die besten therapeutischen oder seelsorgerlichen Programme schicken. Er wird nicht in seinem Innersten zu einer Veränderung oder zum Durchbruch kommen, wenn er an diesem Bösen festhält. Das geht ja bis dahin, dass manche dort in der Psychiatrie landen und dort nicht aufhören mit ihrem bösen, zerstörerischen Reden. Wir sind nämlich heute, wem das aufgefallen ist, mit unserem vierten Thema das erste Mal bei etwas angelangt, was nicht von Gott ausgeht, sondern was praktisch die Antwort auf Gottes Erwählung ist. Und ich sage das mal so, ich glaube, dass der Weg eines Glaubenden tatsächlich diese Komponenten hat, dass drei Schritte von Gott auf ihn zugegangen werden, also dass die Erwählung von Gott her im Blick auf seine Gegenwart, dass die Erwählung im Blick auf die Gemeinschaft und dass die Erwählung im Blick auf den speziellen Dienst von Gott ausgehen, aber das dann nicht zum Automatismus führt, dass das dann auch so ist, sondern die Antwort braucht. Verständlich? Es wird ja manches Mal gelehrt, dass man sagt, also alles geht von Gott aus. Und es gibt eben Leute, wenn es denen schlecht geht, da muss man noch mehr beten, noch mehr beten, noch mehr beten. Die sind dann vielleicht in irgendwelchen dämonischen Fesseln. Und wenn es denen nicht besser geht, dann muss man eben noch mehr Anstrengung von außen ergreifen. Und das stimmt nicht. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass wenn Gott jemanden erwählt und ihn beruft, dann hat er einen Segensplan für ihn, nämlich den Plan, ihn in seiner Nähe zu haben, den Plan, ihn in die Gemeinschaft der Gläubigen zu integrieren und den Plan, ihn mit besonderen Diensten zu beauftragen. Dann aber ist der Betroffene gefragt, ob er das auch überhaupt will. Und da hilft dann nicht noch mehr Beten oder prophetisches Reden oder speziellere Leiterschaft oder angemesseneres Umfeld, sondern dann hilft die Entscheidung des Betroffenen, ob er diese Erwählung auch festmachen will. Ja? Logisch. Das geht immer von außen aus, also immer von Gott aus. Aber es geht nicht weiter, wenn derjenige, nachdem diese ganze Segnung von Gott her vorbereitet ist, wenn derjenige das nicht dann wirklich auch tut. Ich hatte eben was gesagt zum Gebrauch der Stifte. Ja, also hier viertes Thema der Erwählung ist die Frage unserer Freiwilligkeit. Wenn Gott uns erwählt hat, und wir sind erwählt vor Grundlegung der Welt, wir sind begnadigt durch Jesus Christus, er hat dies nicht nur unsere Sünde gesühnt, sondern die der ganzen Welt. Nur es nützt nicht der ganzen Welt, weil nicht die ganze Welt wählt, Jesus zu folgen. Und das ist die Frage, vor der wir irgendwann stehen, was oder wen wähle ich, wenn ich schon von Gott erwählt worden bin? Erwähle ich da hineinzutreten? Oder will ich lieber was anderes machen? Und wenn ich wähle, zu Gott hineinzutreten, da kommen wir wieder zurück zu Punkt 1. Dann ist das eine Frage der Ausschließlichkeit. Dann ist es eine Frage der Heiligkeit. Denn als Josua dem Volk Israel sagt, erwählt euch, wem ihr dienen wollt, und sie sagen, ja, wir wollen dem Herrn dienen, kommt welche Anweisung? Dann tut die fremden Götter weg. Und zwar beide. Die alten und die neuen. Und da sind wir an dem nächsten faszinierenden Punkt. Es gibt alte fremde Götter, die wir aus einer Tradition oder aus einer Gewohnheit unserer Vorfahrenschaft her in unser Leben integriert haben. Und es gibt neue fremde Götter, die uns aus der Gemeinschaft Gottes ziehen wollen, die unsere Väter nicht kennen, also die nichts mit unserer Herkunft oder mit den Traditionen zu tun haben, sondern die mit unserer Umgebung zu tun haben. Ich sage das mal so. Da kommt der eine aus der Tradition und dem fremden und dem althergebrachten fremden Götzen des Kommunismus und ist dann bereit, das auch abzulegen. Er kommt eben aus einem Elternhaus, wo man Gott gewohnheitsmäßig abgelehnt hat und hat dann, wenn er wählt, Gott Jesus zu folgen, mit einem zweiten fremden Götzen zu tun, nämlich in der neuzeitlichen, das mit den Eltern gar nichts zu tun hat, zum Beispiel, ich sage ich mal, irgendwelchen internetpornografischen Sachen. Ja, das wären die neuen Götter. Und tut von euch. Wenn wir Gott dienen wollen, in der Fülle der Berufung oder wenn wir der Erwählung, die von ihm ausgeht, entsprechen wollen, dann geht das nur in Heiligkeit, nämlich in dieser Ganzhingabe. Wir können das nicht, oder es wird nicht funktionieren, ganz praktisch wird es nicht funktionieren, weil Gott eben ein heiliger Gott ist, dass wir da unser altes Leben mit reinschleppen und es wird nicht funktionieren, wenn wir unser neues Leben wiederum nicht vor ihm führen. Eigentlich ist es ganz einfach. Auf diese beiden Dinge haben wir zu achten. Nichts Altes mit hineinzuschleppen in unser Leben mit Gott, und uns von Neuem, was uns von ihm trennt, nicht gefangen nehmen zu lassen. Wer darauf achtet, hat schon die wichtigste Hürde genommen. Und noch was ist mir wichtig bei diesem Thema. Das ist absolut freiwillig. Nicht das Wie ist freiwillig. Es ist dann nicht mehr freiwillig, wenn ich den wähle, Gott zu dienen. Wie das dann läuft, das sagt er selber. Das geht nur von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit allen Kräften. Aber ob ich das mache, das entscheide ich wirklich freiwillig. Und das deckt sich wirklich mit den Regeln in unseren Häusern. Wenn jemand hier kommt, kann er die Regeln nicht ändern. Die stehen einfach fest und es macht nur Sinn, wenn er sich da ganz reingibt. Aber ob er das macht, das entscheidet er vollkommen freiwillig. Nicht gezwungenermaßen, das wird ihm weder übergestülpt, noch wird er dazu verdonnert. Und wir können das ja ablesen an Leuten, selbst die eine gerichtliche Auflage haben, haben die Wahl, ob sie sich dann auch daran halten. Und es gibt Leute, die gehen lieber ins Gefängnis. Das ist absolut legitim. Also, Freiwilligkeit im Reich Gottes bedeutet, ob wir wollen, aber nicht wie wir wollen. Die Freiwilligkeit hört dort auf, wo die Ordnungen Gottes eben uns vorgestellt werden. Das deckt sich wiederum vollständig mit dem Neuen Testament. Ich sage mal nur ein paar kleine Pünktchen. Da lesen wir zum Beispiel im Johannesevangelium. Habe ich mich auf dünnes Eis gewagt. Ich habe das ja mal gesagt, rein vom Finden der Stellen bin ich in den Evangelien am allerschwächsten. Ich nehme das zurück und sage, es steht in den anderen. Ich glaube, dass ich es gleich finde. Ich weiß nämlich, dass es auf der rechten Blatt, rechte untere Spalte, steht und dass ich das angestrichen habe. Ich muss also nur schnell gucken, wo genau. gut, dann muss ich es aus dem Kopf zitieren.
Am letzten, dem großen Tage des Festes, stand Jesus und rief: Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst.
Ist es das, was er gerufen hat? Wer findet das ganz schnell?
Nein, Vers 7, jetzt habe ich es gefunden. Genau an der Stelle, wo ich es gesagt habe. Kapitel 7, Vers 37. An dem letzten, im großen Tag des Festes aber stand Jesus und rief und sprach: Wenn jemand dürste, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und ich habe das aus einer zweiten Stelle zitiert, und zwar aus dem letzten Kapitel der Bibel, Offenbarung 22. Nee, auch nicht. Ich müsste es wahrscheinlich doch direkt vorneweg raussuchen. Dann steht es kurz davor. Wer der will, heißt es, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wo denn bitte? Doch 17. Natürlich. Genau. Und wer es hört, der Geist und die Braut sagen, komm, und wer es hört, spreche, komm, und wen da dürstet, der komme. Das ist, was, wenn Jesus sagt, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer da will. Und wer nicht will, der lässt es bleiben. Und dasselbe finden wir ebenfalls in der Offenbarung, und zwar in den Sendschreiben. Gucken wir ein paar Kapitel vor. Steht es im Kapitel 3, Vers 20. Ich lese den Vers vorher. Ich überführe und züchtige, so viel ich liebe, sei nun eifrig und tu Buße, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Ich stehe an der Tür und klopfe an und werde auftut. Will ich, dass dieser Gast bei mir Einzug hält. Ich war noch jung im Glauben und war fasziniert von der Größe des Geistes Gottes, wie er sich in dem Leben und in der Familie meines damaligen geistlichen Vaters gezeigt hat. Und ich habe gesagt, Fritz, wie komme ich dahin? Und er hat mir einen ganz wichtigen Tipp gegeben. Er hat gesagt, der Geist Gottes ist ein Gentleman. Der wird nicht in dein Leben hineinbrechen, du musst es ihm erlauben. Das hat mein Bild vom Wachstum im Glauben schon revolutioniert. Ich war bis dahin der Überzeugung, wenn ich auch Gott widerstehe und wenn ich auch meinen eigenen Willen so weit wie möglich durchsetze, er macht ja sowieso, was er will. Und weil er das, also so ein Bild hatte ich von Gott, dass er einen ja zu irgendwas nötigt und dass er einen schon dahin kriegt, und wenn ich ihm auch Widerstand leiste, was ja manches Mal Spaß macht, dann macht er
setzt ja sowieso durch, was er will. Hat sicher ein Stückchen mit Erziehung zu tun. Ich fürchte, meine Kinder könnten zu ähnlichen Schlussfolgerungen kommen, weil auch wenn sie nicht wollen, ich setze das schon durch, dass das so gemacht wird. Also bei einer konsequenten Erziehung kann man zu solchen Ideen kommen, dass Gott in einer ähnlichen Weise uns, ich sage mal, gewisserweise nötigt, wenn wir mal keine Lust haben. Aber es ist wahr, der Geist Gottes ist ein Gentleman. Jesus klopft tatsächlich an und man hat die Möglichkeit, ihn draußen zu lassen. Er bricht nicht in unser Leben ein und krempelt uns wider unseren Willen um. Und er sperrt uns nicht den Schnabel auf, wenn er sieht, dass wir dursten, und flößt uns dann das Lebenswasser ein. Und wenn ein Mensch den Durst seiner Seele mit Alkohol stillen will, dann kommt Gott nicht oder schickt einen Engel, dass er ihm die Schnute zuhält. Das ist unsere Entscheidung, ihr Lieben. Und wir wollen entweder so leben oder wir wollen da raus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Irgendwann sind wir dran, auf die Wahl Gottes unsererseits zu antworten, dass wir ihn wählen. Und wenn wir ihn wählen, dann hat das Konsequenzen. Dann trennt uns das von unseren Lebensgewohnheiten, die wir bis dahin gepflegt haben. Und das sage ich überhaupt, wollen wir doch nicht. Also das ist dann nicht in unser Belieben gestellt. Das hat er nämlich fest definiert durch sein Wort. Und das kann man an Generationen von Glaubenden ablesen. Dort ändert sich Gott nicht. Der nächste Punkt. Fünfte. Und dann wird es schon gleich krass. In dem Moment, wo wir die Wahl kriegen, können wir natürlich falsch wählen. Das passiert bei Gott nicht. Solange Gott erwählt, erwählt er immer die Richtigen. Aber wir, schon bei unserer Antwort, können uns falsch entscheiden. Und so dauert das gar nicht lange, nämlich schon im Buch der Richter, Kapitel 5, Vers 8, lesen wir das erste Mal davon. Ja, Buch Richter, Kapitel 5. Das ist aus dem Lied der Deborah, dieser Prophetin und Richterin. Da heißt es, Israel erwählte neue Götter. Da war Streit an den Toren. Israel erwählte neue Götter. Da war Streit an den Toren. Und wir lesen dasselbe im Kapitel 10. Und in Vers 14. Richter 10. Vers 11 oder 10, da schrien die Kinder Israel zum Herrn und sprachen, wir haben gegen dich gesündigt, und zwar, weil wir unseren Gott verlassen und den Baalem gedient haben. Und der Herr sprach zu den Kindern Israel, habe ich euch nicht von den Ägyptern und von den Amoritern, von den Kindern Ammon und von den Philistern gerettet? Und als die Zidonier und Amalekiter und Maoniter euch bedrückten und ihr zu mir schriet, habe ich euch nicht aus ihrer Hand gerettet? Ihr aber habt mich verlassen und habt anderen Göttern gedient, darum werde ich euch nicht mehr retten. Geht hin und schreit zu den Göttern, die ihr erwählt habt. Sie mögen euch retten zur Zeit eurer Bedrängnis. Das nicht gefunden? Kapitel 10, Abvers 10. Und die Kinder Israel sprachen zum Herrn, wir haben gesündigt, tue du uns nach allem, was gut ist in deinen Augen, nur errette uns doch an diesem Tag. Und sie taten die fremden Götter aus ihrer Mitte hinweg und dienten dem Herrn und seine Seele wurde ungeduldig über die Mühsal Israels oder über die Mühsal, die er mit Israel hat. Erwählt euch. Und sie sagen, wir wählen Gott. Und sie tun, wir erwählen neue Götter. Und da sind wir an einem Punkt, der muss uns auch bewusst sein als Christen oder als gläubig gewordene, dass es leichter ist, sich von den alten Göttern wegzuhalten. Manche denken ja, es ist sehr schwierig, wenn jemand zum Beispiel mit Aberglauben zu tun hatte oder in Sünden gesteckt hatte, was weiß ich, in Alkohol, in Drogen, in Hurerei, dass man da nicht wieder hinfällt. Also, dass man da nicht wieder reinkommt. Das ist so die große, das, die großen Bedenken, die man hat. Aber das Wort Gottes zeigt uns, dass die größere Gefahr nicht am Alten und Früheren hängt, sondern am Neuen. Dass die größte Gefährdung, Gott zu verlassen, nicht alte Dinge sind, von denen wir uns gelöst haben. Denkt man, ja, da kann man ja schnell wieder hinkommen. Sondern neue Dinge, die in unserer Umgebung auf uns einströmen. Und wer ein Stück mit Gott unterwegs ist, wird das auch genauso erfahren haben. Dass nicht das Alte das Allerschlimmste ist. Es gibt ganz viel Mühen unter Christen heutzutage, ja, alles Alte auszuräumen, unbedingt Seelsorge und nochmal Seelsorge für die Seelsorge zu machen, dass auch ja alles weg ist und dass jedes schlimme Gefühl von früher bearbeitet wird und dass das innere Kind geheilt und gestillt und sonst was wird. Das, ich sag mal, hat alles einen Schein von Weisheit, hat aber mit den alten Göttern zu tun und darüber vergisst man, dass das Neue viel gefährlicher ist. Was waren denn die neuen Götter, die die Israeliten damals um sich hatten? Da war einmal Baal, das war der Götze der Philister. Der war dadurch gekennzeichnet, Baal heißt weiter nicht als Herr. Dass es nicht mehr Jahwe ist, sondern der Herr. Ich sag's mal so, in unserer Zeit übertragen. Dass man nicht mehr von Jesus redet, sondern vom lieben Gott. So allgemein, der passt dann auch auf alle. Das ist dann der Gott, natürlich derselbe Gott der Moslems und der Hindus und Buddhisten. Und alle Gottesgläubigen sollen sich doch mal schließlich vertragen. Das ist ungefähr das, ist Baals Glaube. Auch dazu gehört das, was Jesus ausdrücklich sagt, wenn er betet, dann sagt nicht Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage. Es stößt mir immer wieder auf, dass es, wenn ich auf Gläubige treffe, die den Himmel auf die Erde runterbeten und alles umkrempeln, die viertel und halb Stunden lang beten können und in jedem Satz Herr, Herr sagen. Da sage ich mir jedes Mal, wenn jemand so betet, was bleibt noch für eine Zeit, das zu tun, worum er betet? Es geht nicht darum, dass wir, wer weiß, welche großen Formen Sermone halten, sondern das, was Jesus gesagt hat, wenn ihr betet, sollt ihr so sagen. Und dann kommt ein ganz kurzes Konzentrat. Denkt nicht, dass ihr um eures vielen Redens willen erhört werdet, wie das die Heiden denken. Kurz, gezielt und dann tun. Und wenn wir so beten, und ich bin sehr dankbar, dass wir das unter uns erleben, dann ist es lebendig. Ich freue mich immer über unsere Gebetsversammlung, wie es Menschen drängt zu beten. Wie man nicht lange Gebete spricht, sondern konzentrierte Gebete. Und wir erleben, dass Gott das hört. Da bin ich sehr dankbar für. Aber das braucht, dass wir uns von dieser Herr-Mentalität, von dieser Methode, alles einfach so hinzunehmen, wie das um uns herum gemacht wird. Das nächste, was die Götter der damaligen Zeit waren. Das waren die Götter der Amoriter, da wo sie hingekommen sind, die Gott, also die Menschen, die Gott eigentlich vor Israel ausgetrieben hatte. Wenn man so will, sind das dieselben Götter, die heute genauso noch eine Faszination ausüben. Das waren Götzen aus Holz und Stein, die man sich heute wieder in die Zimmer hängt, als Maske, als Traumfänger, als schöne kleine Figur, als Beruhigung für die Sportler, wenn sie zu ihrer Trainingseinheit gehen, als Buddha-Statue und so weiter. Das sind die Dinge aus Holz und Stein, die Zeichen, die Leute um sich herum suchen, um einen Grund dafür in ihrem Leben zu finden. Wie vieles, was auch heutzutage schon als Medizin verkauft wird, ist eigentlich weiter nichts als Götzendienst. Da wird Leuten geraten, einen Stein mitzunehmen und in die Hand zu nehmen, um die Schwere zu spüren und lauter so ein Pipifax, um zur Ruhe ihrer Seele zu kommen. Aber sie werden nicht zu Jesus Christus geführt. Der sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Sie werden nicht in eine Beziehung zu jemandem geführt. Sie werden an Holz und Stein verwiesen. Ja.
Es gibt ja auch echt einen Beruf, also manche Leute sagen ja auch Stein. Zum Beispiel Steine
sagen. Ja, das meine ich schon, als Geologe ist das schon ganz vernünftig. Das ist damit nicht gemeint. Aber dass man irgendwelche Kristallen eine besondere Wertung zu rechnet und so weiter. Oder natürlich Magnetarmbänder und so weiter und so weiter. Das sind Dinge, Gegenständlichkeiten, die nichts mit der Kraft Gottes zu tun haben. Oder die Götter der Ammoniter, die auch genannt werden. Was ist das? Genau, das ist der Fruchtbarkeitskult. Das ist die übersteigerte Wertschätzung der Sexualität. Das ist Moloch oder Kamosch war der Gott der Kinder Ammon. Das ist die offensive Abtreibung. Damals hat man ja nicht die Kinder im Mutterleibe, sondern nach der Geburt getötet. Alles, was überzählig war, hat man gewartet, bis sie geboren waren und dann wurden sie diesen Götzen geopfert. Das war alles noch recht feierlich. Da gab es eine Kapelle, in der man Abschied feiern konnte. Gehe ich mal von aus, oder Tempel hieß das natürlich damals. Und dann hat man dieses neugeborene Kind einfach in diesen Feuerschlund geworfen und dann war es weg. Und hat es noch als eine Opfergabe gesehen. Dieselben Methoden hat man heute. Man nennt das Abtreibung, Selbstbestimmung. Aber die Kinder, die dort abgetrieben werden, gehen in den Verbrennungsofen. Es gibt sogar welche, da wird es noch schlimmer, da macht man dann irgendwelche Pasten draus. Frischzellenkuren und sowas. Und schmiert sich ins Gesicht. Es ist furchtbar, wirklich, es ist furchtbar und es ist von diesen Dingen, die wir aus der damaligen Zeit lesen, nur ein Katzensprung in unsere heutige Zeit. Es ist genau dieselbe Methodik. Und das ist das Gefährliche dran und es wird dem Volk Gottes gesagt, ihr Lieben. Diesen Abschnitt, der betrifft nicht etwa die Heiden, der betrifft das damalige Gottesvolk Israel und das betrifft das heutige Gottesvolk der Christen. Genau dieselbe Methodik. Dass man wählt und sagt, ja, ich will mit Gott leben, guck mal, bei jeder Taufe ist das Bekenntnis der Eltern und Paten, zumindest bei jeder Säuglingstaufe, wird genau das bekannt, dass man das Kind in den Wegen Gottes erziehen will. Und was macht man? Geht nach Hause, kippt sich ein hinter die Binde, lässt den lieben Gott einen guten Mann zu. Heißt, wählt real andere Götter. daraus folgt, und das ist eine erstaunliche Sache, sechstens, nach der Wahl der falschen Götter folgt die Wahl der falschen Menschen. Davon lesen wir im ersten Buch Samuel. Kapitel 8, Vers 18, das erste Mal. Erste Buch Samuel, Kapitel 8. Ich lese wieder die gesamte Geschichte. Es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter ein über Israel. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen und sie neigten sich dem Gewinn nach und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama und sie sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Nun setze einen König über uns ein, das er uns richte, wie alle Völker. Kapitel 8, 1. Buch Samuel, Kapitel 8. Und das Wort war übel in den Augen Samuels, als sie sprachen, gib uns einen König, dass er uns richte. Und er betete zum Herrn, und er sprach zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Nach all den Taten, die sie getan von den Tagen an, da ich sie aus Ägypten heraufgeführt habe, bis auf diesen Tag, in dem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben, also tun sie auch dir. Und nun höre auf ihre Stimme, nur zeuge ernstlich wider sie und tu ihnen die Weise des Königs kund, der über sie herrschen wird. Und dann wird gesagt, wie der selbstgewählte König denn sich entwickeln wird, dass er ihnen nämlich alles Gute nimmt. Und alles, was wichtig ist, an sich zieht. Und zum Schluss heißt es, und eure Knechte und eure Mägde und eure schönsten Jünglinge und eure Esel wird er nehmen und sie zu seinen Geschäften verwenden. Und euer Kleinvieh wird er zehnten und ihr werdet ihm zu Knechten sein. Und ihr werdet an jenem Tag schreien wegen eures Königs, den ihr euch erwählt habt. Aber der Herr wird euch an jenem Tag nicht erhören. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören. Und sie sprachen, nein, sondern ein König soll über uns sein, damit auch wir sein wie alle Völker und dass unser König uns richte und vor uns her ausziehe und unsere Kriege führe. Und der Herr sprach zu Samuel, höre auf die Stimme, auf ihre Stimme und setze einen König über sie ein. Das ist eine krasse Sache. Wenn ein Mensch erstmal so weit ist, dass er die fremden Götter gewählt hat, dann ist nur der nächste Schritt, dass er sich Menschen wählt, die über ihn herrschen. Das ist eine verrückte Sache. Man möchte sich nicht dem Herrn Jesus unterstellen. Man möchte nicht, dass Gott über einen herrscht, der uns in die Freiheit hineinführt. Stattdessen sucht man sich andere Götter, andere Festigkeiten für sein Leben und landet dann bei Menschen, die einen beherrschen. Und das ist nicht etwa ein oder zwei oder ein Bruchteil, sondern das ist der Lauf dieser Welt. Das sind Milliarden Menschen, die diesen Weg gehen. Bis auf den heutigen Tag. Und wie krass dieses Abweichen ist, das sagen diese nüchternen Worte nicht. Aber vielleicht ist es uns noch in Erinnerung, was wir gestern gelesen haben. Gott sagt, ich habe euch aus allen Völkern erwählt, weil ihr klein und schwach seid. Und die Antwort ist, nein, wir wollen einen König, dass wir sind wie alle anderen auch und er soll sagen, wie es lang geht. Und da wird ihnen gesagt, ihr werdet euch alles nehmen, was euch wichtig ist. Nein, wir wollen es trotzdem. Man denkt, das gibt es doch gar nicht. Und jeder Humanist würde sagen, ach, so sind Menschen gar nicht. Man muss denen nur vernünftige Bildung geben und dann wählen sie schon das Richtige. Wenn das so einfach wäre, dann müsste unsere gebildete Welt vor Sicherheit, Freude und Frieden strotzen. Und das Gegenteil ist der Fall. Es wird außer Acht gelassen, dass der Mensch, der von Gott sich weggewendet hat, regelrechten Zwang unterliegt, Böses, auch Böses für sich selber zu wählen. Ich kenne einige von uns bis zur Neige. Man wusste genau, wie schlimm das ist, was man macht, und man macht es trotzdem.
Ja, irgendwie, das heißt doch auch, dass wir zugehören wollen, oder? Wie die anderen Völker, weil wir auch können.
Das ist die Motivation, dass man sich nicht unterscheidet. Und nebenbei gesagt, das ist die große Versuchung, dass aus der Ekklesia, aus der Welt herausgerufenen Gemeinde, eine Ekklesia wird, eine zusammengerufene Masse, die nicht mehr heraus, die sich nicht mehr unterscheidet, die reinpasst in die Welt. Das ist genau der Punkt. Genau. Also Heiligkeit ist für Gott reserviert und die Abwesenheit dieses einen Punktes reicht, um eine Gemeinde zu zerstören. Die kann noch genauso strukturiert sein, die kann sich noch an allen anderen Punkten an die Bibel halten, die kann vor allem wachsen ohne Ende, aber ist sie nicht mehr auf Gott alleine ausgerichtet. Hat sie ihre Würz- und Salzkraft in dieser Welt verloren und ist nur ein Abklatsch noch des Volkes Gottes. Und das ist eher die Regel als die Ausnahme. Weil diese große Versuchung, dahinter steht natürlich für uns alle, also wir können nicht sagen, wir sind hier auf einer Insel der Seligen, uns wird das schon nicht passieren, sondern diese Versuchung, sich der Welt anzupassen, sich den Geschmack zu geben, statt mit den Leiden des Christus vertraut zu sein. Das ist die große Versuchung für die Gemeinde und für jeden einzelnen Gläubigen, auch bis zum heutigen Tag. Anpassen, statt abgesondert sein. Und diese Unterscheidung, der muss man sich, oder, ja, in diese Entscheidung muss jeder reintreten und diese Unterscheidung muss man uns gefallen lassen. Oder aber wir werden wieder in der Welt aufgehen. Und wir lesen weiter. Im Kapitel 10, Vers 24. Samuel berief das Volk zum Herrn nach Mizpah. Und er ließ alle Stämme Israels herzutreten und es wurde getroffen, also per Los, der Stamm Benjamin. Und er ließ den Stamm Benjamin nach seinen Geschlechtern herzutreten und es wurde getroffen das Geschlecht Matri. Und dort wurde getroffen Saul, der Sohn des Kisch. Und Samuel sprach zu dem ganzen Volk, habt ihr gesehen, den der Herr erwählt hat? Denn keiner ist wie er im ganzen Volk. Da jauchzte das ganze Volk und sie sprachen, es lebe der König. Tja, kann man sagen, dann ist doch die Sache in Ordnung, oder? Jetzt hat auch Gott ihn gewählt. Extra noch durch eine heilige Methode ausgesucht, nämlich Talos. Da kann doch da nichts mehr schief gehen, oder? Ich habe heute gerade das Zitat von einem berühmten Philosophen unserer Zeit gehört, der sagt, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und so kann man das sagen, es gibt keine richtige Entscheidung innerhalb eines falschen Weges. oder andersrum. Wenn wir nach München wollen und sitzen im Zug nach Hamburg, dann nützt es nichts, dass der gut geheizt ist, schnell fährt, nette Sitznachbarn da mit drin sind, dass das Klo funktioniert und alles sonst perfekt ist. Ich bin in der falschen Richtung unterwegs. Und so nützt es nichts, dass Gott einen wählt, wenn die Wahl an sich schon falsch ist. Von Gott weg. Und ich glaube, dass es eine der ganz großen Probleme ist, die es überhaupt innerhalb des Glaubensweges gibt, dass man sagt, ich habe doch dieses oder jenes Zeichen gekriegt, nun muss das doch in Ordnung gehen. Ich sage mal ein Beispiel. Nur mal eines herausgegriffen, was ich so aus diesem reichen seelsorgerlichen Erleben habe. Da verlässt ein Prediger seine Frau und tut sich mit jemand aus der Gemeinde zusammen. Und es wird gegen ihn gezeugt, dass er auf dem falschen Weg ist. Und dann wird diese neue Freundin schwanger und dann wird das als Beweis hergehalten, dass doch der Weg gesegnet ist, dass Gott schon einverstanden ist. Sonst wäre doch das Kind nicht entstanden. Und dann ist es gnädig, wenn dieses Kind noch vor der Geburt stirbt oder direkt danach, muss ich sagen. Das ist wirklich, dann ist das noch gnädig. Ich denke an so eine Geschichte, die ich da vor einigen Jahren mal begleitet habe. Den beiden war nicht zu helfen. Die waren so verbohrt in die Idee, dass das jetzt der richtige Partner ist. Also der große Irrtum war die vorige Ehe und jetzt ist es alles unter Gottes Segen und der Beweis ist ja das Kind. Und als es dann starb, war das der erste Schritt. Ich will noch nicht mal sagen zur Umkehr, aber zum Abwenden von solchen Zeichendeutereien oder von solchen Gedanken. Und das fehlt uns hier, ihr Lieben. Das Volk Israel geht zu der Zeit voll davon aus. Es waren erst wenige Wochen vergangen, dass Samuel gegen sie gezeugt hat und hat gesagt, den Weg, den er jetzt wählt, der geht noch weiter von Gott weg und euer König wird euch in die Irre führen. Aber Gott sagt, sie haben mich verworfen und damit wird deutlich, dass Gott auch Tatsachenentscheidungen respektiert, so wie ein Schiedsrichter ja Tatsachenentscheidungen schafft. Und die sind dann von der ganzen Welt zu respektieren. Auch wenn die Tatsache noch so sehr fragwürdig ist. Der Schiedsrichter entscheidet das. Und hier entscheidet Gott, oder und dann wird es akzeptiert, und hier haben sie entschieden, Gott zu verwerfen und den König über sich zu setzen. Und Gott lässt das zu. Und dann muss man genau unterscheiden, ist etwas unter der Zulassung Gottes oder unter dem Segen Gottes. Wenn etwas unter der Zulassung Gottes sein kann, kann es notwendigerweise nicht unter seinem Segen sein. Denn es entspricht nicht seinem guten und vollkommenen Willen. Und trotzdem kann Gott dann solchen Weg gehen lassen. Und er lässt es gehen. Er lässt das Volk diesen Weg gehen. Dass er trotzdem eingreift, indem das Los eben auf einen ganz stattlichen Mann fällt, einen außergewöhnlichen Mann, Saul, muss man sich wirklich vorstellen, als eine absolute Ausnahmeerscheinung, von der Schulter an aufwärts größer als alle. Das heißt, die gingen alle nur bis dahin. Er war wirklich ein Riese von mit Sicherheit gut 2 Metern. Eine stattliche Erscheinung, man denkt, einen besseren König kann man gar nicht kriegen. Waren sie ja auch alle überzeugt, das ganze Volk jauchzt. Und er entpuppt sich als ein Mann schwerster, geistiger und charakterlicher Menge. Nicht immer. Er hat auch ganz wichtige und entscheidende Sachen gemacht. Und hat dann zum Beispiel die Bewohner der Stadt Gibea befreit, die ihm auch die Treue gehalten haben, über seinen Tod hinaus, als die von einem fremden Volk angegriffen worden sind, also von den Amoritern. Ammon jetzt so, da wollte niemand so richtig mit ihm mitziehen und dann ist er mit ein paar ganz wenigen Leuten gegangen und hat die Bewohner der Stadt gerettet, erinnert euch, ja? Ja, die Belagerer wollten sie begnadigen, wenn jeder sich das rechte Auge ausstechen lässt, praktisch als Beschämung für Israel und für den König, und er kommt mit einer vergleichsweise kleinen Streitmacht und kämpft dann dagegen und Gott gibt ihm Sieg. Das heißt, nicht alles, wenn ein Weg falsch ist, muss katastrophal enden. Es gibt dazwischen bemerkenswerte Erbarmungen Gottes. Ich denke an jemand anders. König Ahab war einer der schlimmsten Könige, die das Volk Israels jemals hatte. Und als er sich mal vor Gott demütigt, da erhört Gott ihn. Und als er gegen die Syrer streitet, gibt er ihm Sieg. Er kommt dann durch dieselben Leute um, aber wie soll ich sagen, auch schlechte Leute können Glück haben. Und zwar, ich meine wirklich nicht, wie ein blindes Huhn mein Korn findet, sondern Glück im Sinne von göttlicher Zuwendung. Es ist nicht so, wie wir das gerne hätten, dass jeder Schlechte immer nur Pech hat und jedem Guten geht es immer nur gut, sondern es geht auf der Welt verrückt zu. Verrückt im echten Sinne. Es geht oft schlechten Leuten gut und es geht manchmal guten Leuten sehr schlecht. Beides ist unter Gottes Zulassung, aber entspricht nicht seinem vollkommenen Willen. Und letzten Punkt für den Nachmittag. Samuel 12, soweit waren wir schon, oder? 10. Also dazu gehört eben noch was eben diese Erwählung betrifft. Das ganze Kapitel müsste man eigentlich lesen. 1. Samuel 12. Und Samuel sprach zum ganzen Volk Israel: Siehe, ich habe auf eure Stimme gehört in allem, was ihr zu mir gesagt habt, und habe einen König über euch gesetzt. Und dann geht er ganz weit zurück. Er legt Rechenschaft ab über seine eigene Richterzeit. Er legt Rechenschaft über den Weg, den Gott mit Israel gegangen ist von der Zeit Moses und Aarons her. Und dann schlägt er den Bogen bis in die damalige Jetztzeit. Gott sandte Jerubal, das ist Gideon, und Barak und Jephtha und Samuel, und er rettete euch aus der Hand eurer Feinde ringsum, und ihr wohntet in Sicherheit. Als ihr aber saht, dass Nahas, der König der Kinder Ammon, wieder euch kam, spracht ihr zu mir: Nein, sondern ein König soll über uns regieren. Da doch der Herr, euer Gott, euer König war, und nun siehe, da ist der König, den ihr wählt und den ihr begehrt habt, und siehe, der Herr hat einen König über euch gesetzt. Wenn ihr nur den Herrn fürchtet und ihm dient und auf seine Stimme hört und gegen den Befehl des Herrn nicht widerspenstig seid und sowohl ihr als auch der König, der über euch regiert, den Herrn euren Gott nachfolgt. Wenn ihr aber nicht auf die Stimme des Herrn hört und gegen den Befehl des Herrn widerspenstig seid, so wird der Herr, die Hand des Herrn wider euch sein, wie wider eure Väter. Auch jetzt tretet her und seht diese große Sache, die der Herr vor euren Augen tun wird. Ist nicht jetzt die Weizenernte? Ich will zum Herrn rufen und er wird Dürre und Regen geben und ihr sollt erkennen und sehen, dass das Böse, das ihr getan habt, groß ist in den Augen des Herrn eures, einen König für euch zu begehren. Und Samuel rief zum Herrn und er gab Donner und Regen an jenem Tag. Da fürchtete sich das ganze Volk sehr vor dem Herrn und versammelte. Und das ganze Volk sprach zu ihm, bitte den Herrn deinen Gott für deine Knechte, dass wir nicht sterben. Denn zu allen unseren Sünden haben wir das Böse hinzugefügt, einen König für uns zu begehren. Das ist eine verrückte Geschichte, dass Menschen sich nicht reden lassen, bis sie schlechte Erfahrungen machen und dann wollen sie es rückgängig machen. Und das geht nicht. Auch das gehört zu den Tatsachenentscheidungen. Da möchte einer unbedingt heiraten, weil er sagt, ohne komme ich nicht aus. Und dann hat er geheiratet und dann merkt, damit kommt er auch nicht aus. Dann möchte er es gerne rückgängig machen. Das geht nicht. Wenn wir einen Weg wählen, dann müssen wir die Konsequenzen tragen, ihr Lieben. Und ich meine nicht, das sage ich nicht als Drohung. Da kann man den Kopf einziehen und sagen, naja, ist wohl so. Sondern wir haben nüchterne Entscheidungen zu treffen. Und es ist so, dass wir, wenn wir solche Wege gehen, die Gott nicht gefallen, dann nicht sagen können, hinterher, naja, April, ich habe es ja nicht so gemeint. Wir machen, bis wir mit dem Kopf an der Wand landen und dann drehen wir eben um. Gott gibt uns Gelegenheit zur Umkehr. Aber wir können nicht beliebig über die Zeit der Umkehr entscheiden. Nochmal, Gott gibt jedem Menschen Gelegenheit zur Umkehr, aber wir können nicht beliebig über die Zeit der Umkehr entscheiden. Wir können nicht erst, wer weiß welche, schlimmen Wege gehen und dann sagen, naja, jetzt wird es mir zu gefährlich, jetzt mache ich es mal anders. Da muss ich dann die Konsequenzen dieses Irrweges erstmal über mich ergehen lassen. Sagt sich jetzt leicht, wenn man darin lebt, ist es schwierig. Ich sage mal wieder ein berühmtes Beispiel. Es wurde sehr um das Herz Israels geworben, dass sie nach der zweijährigen Vorbereitung, sie sind ja schon mal 2 Jahre durch die Wüste gezogen, als sie von Ägypten rauskamen und Gott hat sie dort geprüft. Und dann wurden die Kundschafter ausgesendet und dann hätten sie noch 11 Tage gehabt, um am Mittelmeer Rand lang zu ziehen, um nach Kadesh Barnea zu kommen. Das ist dann, das wäre der erste Ort im gelobten Land in Kanaan gewesen. Und dann kommen diese 12 Kundschafter zurück und 10 von den 12 sagen, oh, das ist ja unglaublich, wir haben zwar riesige Früchte mitgebracht, also zum Beispiel eine Traube, die so groß ist, dass 2 Mann sie schleppen müssen. Also eine Traube heißt nicht so eine riesigen Weinbeeren, sondern so eine Menge an Beeren an einer einzigen Traube, dass sie nicht von einer Person alleine getragen werden kann. Wir haben zwar das Land wirklich gefunden, dass es von Milch und Honig fließt, so wie Gott es ja schon gesagt hat, aber da leben ja Leute, da leben ja Riesen drin. Wir kamen uns wie Heuschrecken vor und die sehen uns auch, bestimmt auch nur wie Heuschrecken an. Also, die sind so gewaltig, wenn die einmal auf uns treten, dann sind wir weg. Und, das heißt, sie machten das Herz des Volkes verzagt. Und Josua und Kaleb gehen vergeblich dagegen an. Sofort greift eine Massenpanik um sich und die sagen, ja, wären wir doch in Ägypten geblieben, da hätten wir besseres zu essen und ich sag's mal so, dann hätten wir wenigstens ein Grab gehabt, wo wir alle hingehen können und hier jetzt gehen wir in eine unbekannte Gegend und dann ist es ja noch schlimmer als vorne weg. Und das Volk murrte gegen Mose. Und Gott hat die Faxen dicke und sagt, gehe weg, sagt zu Mose, gehe. Ich will sie vernichten in einem Augenblick. Und Mose fleht dann für das Volk. Und Gott bietet ihm an und sagt, ich will dich selber zum großen Volk machen. Und nein, Herr, erbarm dich doch. Die Völker werden doch sagen, du hast nicht hingekriegt, diese große Nation, die nach deinem Namen genannt ist, durch die Wüste zu führen. Und gib doch um deinetwillen diesem Volk eine Chance. Und Gott lässt sich erbitten. Aber er schlägt das Volk und Tausende kommen um und unter dem Druck kehren sie wieder um zu Gott. Das ist eine merkwürdige Sache, das funktioniert heute übrigens auch noch so, dass Leute erst unter Druck wieder bereit sind, einen normalen Weg zu gehen. Man liebt das nicht, aber ich beobachte das selbst im therapeutischen Kontext, dass Leute unter einen gewissen Druck kommen müssen, ehe sie normale Entscheidungen treffen können. Das war damals schon so. Und dann kommt die Entscheidung Gottes. Sie begründen das ja auch noch und sagen, wir können nicht in das Land ziehen, da werden unsere Kinder umkommen. Und Gott sagt, dann soll dieses Volk in der Wüste bleiben, bis diese ganze Generation aufgerieben ist.